Okay, let's go. Und herzlich willkommen beim neuen Podcast. Linker Flügel. Was ist das geilste Teil vom Hühnchen? Linker Flügel. Was haben wir und die AfD nicht? Linker Flügel. Kevin Großkreuz, linker Flügel. Ja, linker Flügel. Let's go. Und damit herzlich willkommen zu Folge 33 von Linker Flügel. Folge 33 vor dem 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der BVB ist auf Platz 1, Schalke auf Platz 17. Leipzig hat zum ersten Mal in München gewonnen. Hoffenheim schafft den Klassenerhalt. Stuttgart verlässt die Abstiegsplätze und Hertha BSC steht als erster Absteiger fest. Heute ist Freitag, der 26.05. und morgen wird entschieden, wer wird Meister, wer steigt ab, wer spielt nächste Saison international. Servus Lenny.
Moin Julius, sehr schön zusammengefasst und sehr flüssig vor allem. Da sind auf jeden Fall alle Infos sofort parat. Werden die Mainzer an diesem Spieltag ihr Ding machen und wird Bo Svensson seinem alten Trainer Thomas Tuchel Schützenhilfe geben? Das ist die große Frage. Und damit starte ich mal direkt mit meiner Frage. Was sagst du, wer macht es? Wer gewinnt das Tête-à-Tête?
Das Tête-à-Tête wird Dortmund machen, bin ich mir sicher. Ich hoffe es einfach. Ich glaube, ganz Fußball-Deutschland, wenn nicht sogar alle Leute, die auf die Fußball-Bundesliga schauen, hoffen, dass Dortmund Meister wird, weil es ist einfach so brutal langweilig. Wenn jedes Jahr die Bayern Meister werden, umso geiler, dass sie jetzt gegen Leipzig verloren haben. Und ich glaube, dass Dortmund in der aktuellen Form gegen Mainz in der aktuellen Form gewinnt. Ja, könnte mir sogar vorstellen, relativ hoch. Und dass sie einfach zu Hause Meister werden am letzten Spieltag, es wäre ihnen auf jeden Fall sehr gegönnt. Was sagst du?
Ja, ich halte für möglich, dass Dortmund richtig die Flatter kriegt und dass sie vielleicht so ein bisschen verkrampfen und dann schon merken, irgendwie in der, bis zur Halbzeit fällt vielleicht kein Tor und ja, dann könnte es schon echt eng werden. Ich denke mal, Bayern wird die Pflicht erfüllen. Bayern hat so viel hergeschenkt die letzten Wochen, also auch das ist nicht ganz sicher. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt drauf, wie es wird. Also ich habe heute schon so ein bisschen überlegt, ich halte so ein tränenreiches Ende der Saison genauso wahrscheinlich wie wie das Ende einer Meisterschaftsära nach wie vielen Jahren waren das jetzt?
10. Ja.
Ja, es wäre auf jeden Fall bitter nötig und ich drücke auf jeden Fall auch Dortmund die Daumen natürlich. Finde es auch spannend, dass du den Dortmund dann so vorbehaltlos jetzt die Daumen drückst, wobei ist eigentlich auch klar, ne?
Ja, ich glaube, da musst du schon sehr eingefleischter Schalke-Fan sein, in dieser Situation auch gegen Dortmund zu sein.
Ja, das stimmt schon.
Am letzten Spieltag hatten sie ja auch, glaube ich, zur Halbzeit stand es noch 0-0 gegen Augsburg, oder? Mhm. Und dann hat Dortmund in der zweiten Hälfte nochmal aufgedreht. Man fragt sich, wer sind jetzt so die Führungsspieler, die Stunde ist jetzt 0-0 zur Halbzeit zu Hause gegen Mainz. Wer würde da jetzt nochmal so eine richtige Ansage in der Kabine machen? Glaubst du, es wäre ein Jude Bellingham in seiner letzten Saison für Dortmund?
Nee, das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass dann so Leute wie Hummels nochmal das Wort ergreifen. Wer jetzt in den letzten Wochen, fand ich auf jeden Fall nochmal richtig stark, so auch leistungsmäßig hervorgestochen ist, war hier Aller. Ja, ich glaube, da sind auf jeden Fall schon Leute dabei, die den Biss haben und die auch mit so einer Drucksituation umgehen können. Gerade so Hummels, der ist natürlich schon jemand, der da, glaube ich, auch auf jeden Fall was mit in die Kabine bringt.
Was die Mannschaft auch braucht, so in der Situation. Es sind so viele Spieler, krass formstark, du hast jetzt genannt Aller, dann Daniel Mahlen, auch Jule Brandt, der eine richtig gute Saison spielt. Da werden wir dann auch nochmal in unserem Saison-Review ein bisschen drüber sprechen. Ich denke auch auf jeden Fall über ihn, wer mit zu diesen Most Improved Playern gehört. Mhm. Ja, die Bayern werden es wahrscheinlich in Köln schon packen. Aber ja, ich gehe mal davon aus, dass Dortmund, ja, wahrscheinlich schon so mit 3 bis 4 Toren Unterschied gewinnen wird. Aber es ist jetzt. Ja.
Oh, das ist hoch. Ich sehe natürlich noch den, einen Faktor, der sich da bemerkbar machen könnte auf Mainzer Seite, ist der Top-Zugang Ludovic Ajorg. Mhm. Oder von vielen auch Arschloch, als Arschloch bezeichnet. mal sehen, vielleicht. Wenn er eine Chance hat, hat sich auf jeden Fall sehr treffsicher erwiesen, der Mann.
Ey, weißt du was? Ich sehe gerade, der ist gelb gesperrt.
Ah, ja gut, okay. Dann
war's.
Dann sinken die Chancen direkt um ein paar Prozent auf jeden Fall.
Mhm. Ja, es wäre auf jeden Fall mega nice, wenn Dortmund das machen würde. Ja, Leipzig ist fix für die Champions League qualifiziert. Bei Union und Freiburg geht es noch ein bisschen um was. Wer wird Vierter? Schau mal gerade drauf. Freiburg spielt in Frankfurt und Union zu Hause gegen Werder. Mhm. Was glaubst du, wird da passieren?
Also ich glaube, dass bei Bremen geht es um nicht mehr viel. Vielleicht noch um darum, sich irgendwie ein bisschen zu verabschieden. Aber ja, der Klassenerhalt ist auf jeden Fall sicher und ich glaube jetzt nicht, dass man sich da ein Bein ausreißen wird. Von dem her halte ich schon für möglich, dass Union das Spiel macht.
Mhm. Ist Niklas Füllkrug fit?
Mhm. Niklas Füllkrug spielt wieder. Da geht es natürlich tatsächlich vielleicht wirklich noch um die Torjäger-Medaille.
Kanone.
Kanone, die Kickerkanone. Die übrigens, wenn es Stand jetzt so bleibt, ich glaube, Niklas Füllkrug 16 Tore und dahinter 2 Spieler, ich glaube, Nkunku und Gnabry mit jeweils 14 Toren.
Genau, und auch Kolomouani und Grifo, beide 14 Tore.
Boah, 4 Spieler mit 14 Toren. Mhm. Wahnsinn. Und ich habe irgendwie gelesen, wenn es so bliebe, dann wäre das Negativrekord tatsächlich.
Warte mal, 17 Tore, war das nicht Freddy Bobic und auch ein Alex Meyer, der relativ wenig Tore, also vergleichsweise, ne,
also
wenig
Tore. Na. Bobic habe ich auf jeden Fall auch noch im Kopf. Ich habe nämlich so eine Grafik gesehen vom Spiegel jetzt irgendwie. Aber ja, 16 Tore wäre auf jeden Fall der niedrigste Punkt so. Und es ist ja schon interessant, weil ich glaube, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren war die Saison, wo Lewandowski 40 Tore gemacht hat. Mhm. Also ich meine, Füllkrug hätte jetzt nicht mehr die Hälfte. Das ist schon, ja, ist schon
absurd, Wahnsinn. Ne? Ja. Da merkt man, es kehrt etwas Ernüchterung ein in der Bundesliga, nachdem Robert Lewandowski und Erling Haaland die Liga verlassen haben. Haaland, der jetzt einfach direkt den Rekord in der Premier League aufgestellt hat. War auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen zu erwarten, aber man dachte sich schon, dass er es innerhalb der nächsten Jahre schaffen wird, dass er es jetzt direkt macht. Ja, umso krasser. Lewandowski auch bei Barca halbwegs treffsicher, aber jetzt auch nicht so überragend, wie man es kennt bei den Bayern.
Ja.
Ja, aber für Füllkrug wäre es doch schön in seiner Abschiedssaison bei Werder, Fragezeichen.
Fragezeichen. Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich schaue gerade nochmal nach. Haaland 36 Tore bisher, aber es sind ja noch ein paar Spiele offen.
Mhm, und Lewandowski schön. 23 für Barca in 32 Spielen. Mhm. Ja, werden auch Meister, aber auch aus meiner Sicht einer der unspektakulärsten Meisterschaften, die es wahrscheinlich jemals gab. Irgendwie niemand redet darüber.
Ja, da müssen wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, weil da gab es ja diese Woche einen Vorfall. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit Vinicius Junior.
Mhm. Ja, können wir auch gerne jetzt direkt machen.
Ja. Ich habe nur irgendwie, also ich habe die Zusammenfassung nicht gesehen, aber nur davon durch den Elf-Freunde-Podcast gehört, quasi, dass Vinicius Junior, ich glaube, das Spiel war ja auch länger unterbrochen und er hat sich nach dem Spiel, glaube ich, sehr kritisch geäußert. Ich glaube, es ging um ein Auswärtsspiel von Real in Valencia, wo er rassistisch beleidigt worden ist und dann nach dem Spiel so Sachen gesagt hat, wie irgendwie, die Meisterschaft haben Rassisten und so weiter gewonnen, glaube ich. Sowas, irgendwie solche Aussagen habe ich im Kopf.
Kannst genau, du da. Ich glaube, es war nach einem Auswärtsspiel in Valencia und jetzt haben sie zu Hause 2-1 gegen Rayo Vallecano gewonnen, wo ja nicht nur ganz oder die Mannschaft von Real Madrid, sondern auch die von Rayo komplett mit Vinicius Junior Trikots am Anfang abgelichtet wurde und
Okay.
irgendwie gibt Rassismus keine Chance, nochmal als Statement reingebracht haben. Ja, sau wichtig, nachdem man es ja auch sehr viel aus Italien kennt, wo so Leute wie Romelu Lukaku oder warte mal, wer war da noch alles so dabei, die halt zum Teil auch vom Spielfeld runtergehen wollten, weil es irgendwelche Affenrufe von der
Ja.
Tribüne gab, ne, aus dem Publikum. Und dass das auch jetzt einfach noch, ja, auch in Spanien oder in ganz Europa, auf der ganzen Welt noch ein Megathema ist, Rassismus, finde ich es extrem stark von ihm, dass er sich so positioniert und dass auch quasi dann die Mannschaften vor Spielbeginn so ein Statement setzen.
Ja, ich hatte noch irgendwie sowas gehört, dass hier sogar Ancelotti sich dann irgendwie im Anschluss in so einer Pressekonferenz irgendwie so geäußert hat, im Sinne von irgendwie, heute müssen wir nicht mehr, weil nämlich so das Thema war ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt falsch informiert bin, aber dass Real quasi in dem Spiel die Meisterschaft, glaube ich, festgemacht hat und dann die Leute sozusagen danach, also auch Ancelotti so danach gesagt hat, so ja, heute müssen wir nicht über die Meisterschaft reden, sondern nur über andere Dinge so. Also solche Sachen. Also ja, hatte anscheinend schon eine ziemlich große Strahlkraft. Und auch so, Vinicius hat ja auch dann so gesagt, dass er quasi so in jedem Stadion in Spanien irgendwie so beleidigt worden ist. Also schon relativ krasse Vorwürfe so gegen Fans in Spanien und die Fankultur an sich vielleicht auch, ja.
Das hört sich für mich ein bisschen nach einer Sonderfolge von uns an, wo wir jetzt dann nochmal im Sommer in der Pause bisschen ins Thema reingehen können. Ne, da
Wäre auf
jetzt
jeden Fall eine gute Sammlung dafür, ja, das stimmt schon.
genau, da jetzt das irgendwie als Momentaufnahme zu sehen, was Real und Rayo da machen, ist schön gut. Ich kann jetzt nicht so ausführlich über das Thema sprechen, aber da könnten wir uns gerne noch mal ein bisschen mehr drauf vorbereiten.
Ja.
Sollen wir ein bisschen in Richtung Abstiegskampf mal
Ja,
schauen?
gehen wir mal wieder zurück in die Bundesliga, genau. Letzte Woche ja bereits der erste feststehende Absteiger, der in, glaube ich, der 90. Minute dann abgestiegen ist durch ein, also er gefinisht worden wurde die Hertha durch einen Kopfball von Kevin Schlotterbeck. Und dadurch, ja, haben sich zwar jetzt Hertha und Bochum noch irgendwie ein bisschen die Punkte weggenommen, aber für Bochum trotzdem übelst wichtiger Ausgleich dann am Ende.
Komplett.
Aber ja, Hertha ist jetzt abgestiegen. Also das Szenario, was seit schon gut 3 oder 4 Saisons eigentlich immer über der Mannschaft irgendwie schwebte, würde ich mal sagen, ist jetzt tatsächlich auch Realität geworden und man ist jetzt abgestiegen, trotz der ja doch wirklich irgendwie horrenden Investitionen, die es da in den letzten Jahren gegeben hat, durch Windhorst und Co. ja, wild. Wie hast du es miterlebt?
Über den Fernseher und halt für Bochum extrem wichtiger Punkt, ne? Also hätten sie quasi nicht unentschieden gespielt, hätten sie jetzt auch 31 Punkte wie Schalke und in der Tordifferenz zwei, ja, Zähler weniger quasi in Richtung Minus als Schalke und wären demnach 17. Deswegen ist jetzt Schalke 17. Puh. Also. Ja, Bochum irgendwo auch ein geiler Verein, den ich es ja gönnen würde, in der ersten zu bleiben, aber Fans natürlich auch geiler, wenn Schalke oben bleiben würde oder es schaffen würde, sich ja noch für die Relegation quasi zu qualifizieren. Bochum, die ja diese Saison komplett durch ihre Heimstärke herausgestochen sind, dass sie quasi auswärts keine Punkte geholt haben und halt ein richtig geiles Publikum haben, die sie mega supporten. Ja, jetzt vom Kader her nichts Krasses, Spektakuläres für die erste Liga. Letzte Saison hatten sie ja noch diese krassen Siege unter Thomas Reis gegen die Bayern, wo sie ja mal 4-2 gewonnen haben. Spieler wie Holtmann oder Antwi Ajay, die letzte Saison rausgestochen haben. Diese Saison, weiß nicht, ist irgendwie so eine sehr graue Maus aus meiner Sicht in der Bundesliga. und wäre dahingehend jetzt ein verkraftbarer Verlust aus meiner Perspektive.
Ja, glaubst du denn, dass sie es jetzt noch schaffen? Was ist deine Prognose jetzt auch mal so ein bisschen gefragt Richtung Schalke und Richtung Abstiegskampf jetzt am 34. Spieltag?
Also Schalke muss mindestens unentschieden spielen in Leipzig und Bochum muss zu Hause gegen Leverkusen verlieren. Das sind mal die Vorzeichen, die es gibt. Bochum, ja, Leverkusen ist gut drauf. Xabi Alonso macht eine mega Arbeit dort. Für die geht es halt auch noch um den 6. Rang in der Bundesliga, weil rein rechnerisch Wolfsburg und Frankfurt noch eine Chance hätten, aber Wolfsburg ist der Konkurrent, der da ist. Deswegen werden sie auch Vollgas geben in Bochum. Ja, Schalke in Leipzig, ich erinnere mich nur ans Hinspiel auf Schalke, ne? Ich glaube 0-6 verloren, wo Dani Olmo dieses Traumtor geschossen hat. Ja, die Vorzeichen sind dahingehend nicht so mega schlecht, weil ja Leipzig eh safe auf Platz 3 ist, sich hoffentlich ein bisschen mehr auf das Spiel jetzt gegen Frankfurt, das Pokalfinale, vorbereiten wird. Bei Leipzig geht es auch vielleicht darum, ein paar Spieler zu verabschieden. So Konrad Leimer, ich weiß nicht, ob Yusuf Paulsen weggeht, ne, so ein paar andere Spieler.
Olmo eventuell ja auch, habe ich irgendwie gehört, dass der auf dem Zettel einiger großer Vereine stehen.
Bei Bayern, bei Dortmund, dürfte. Genau.
Ja, es gibt ja tatsächlich dann noch ein anderes Spiel, das vielleicht auch ganz wesentlich sein könnte, weil es ist ja nicht nur, also es ist nicht mehr nur ein Zweikampf zwischen Bochum und Schalke, sondern der VfB Stuttgart könnte auch noch direkt absteigen, wenn ich das hier richtig sehe. Und Stuttgart spielt witzigerweise sie spielen gegen die TSG Hoffenheim, also auch, man könnte sagen, ich glaube, Südderby ist es ja wahrscheinlich. Ich glaube, die sind sehr nah zusammen. So.
Ja, Baden-Württemberg-Derby auf jeden Fall.
Genau. Baden-Württemberg. Witzigerweise spielen tatsächlich zwei Trainer gegeneinander mit den beiden Vereinen, die, glaube ich, in der letzten Spielzeit noch in vertauschten Rollen gegeneinander gespielt haben, nämlich Matarazzo, damals noch als Trainer von Stuttgart und Sebastian Hoeneß noch als Trainer der TSG Hoffenheim. Jetzt haben sie jeweils die Seiten getauscht. Was vermutest du von diesem Spiel und wie wahrscheinlich schätzt du es ein, dass der auch der VfB Stuttgart da nochmal runtergestrudelt würde?
Ja, dafür spricht auf jeden Fall die Form von Hoffenheim oder die Qualität des Kaders. Also klar, der Hoffenheimer Kader ist stärker als der von Stuttgart, würde ich mal sagen. Stuttgart spielt zu Hause und bei Hoffenheim wird, glaube ich, relativ wenig Auswärtssupport erwartet, obwohl es so nah ums Eck ist. Ist natürlich das Kuriosum, dass Hoeneß und Matarazzo die Vereine getauscht haben und jetzt irgendwie Stuttgart gesagt hat, ja, Matarazzo ist nicht mehr geeignet für uns, wir holen uns einen anderen Trainer und dann ja, wird es halt irgendwie Hoeneß, Labbadia, die Phase vom VfB unter ihm war schon katastrophal, wo er immer auf sein 4-3-3 gesetzt hat und daran festgehalten hat und jetzt mit Hoeneß jemand kommt, der auch taktisch flexibler ist und da Dreierkette spielt, also bei Stuttgart funktioniert auf jeden Fall besser und Matarazzo, der Hoffenheim krass stabilisiert hat. Man stelle sich vor, Bochum gewinnt, Schalke gewinnt und Hoffenheim gewinnt in Stuttgart und Stuttgart würde direkt absteigen. Es wäre ziemlich krass, aber Stuttgart hat jetzt auch relativ souverän 4-1 gegen Mainz gewonnen und das auch absolut verdient. Ja, deswegen würde ich mir jetzt aus Stuttgarter Sicht relativ wenig Sorgen machen. Sondern ich glaube tatsächlich, dass das morgen Schalke und Bochum ja quasi im Fernduell unter sich klären werden und dass Stuttgart mindestens unentschieden zu Hause gegen Hoffenheim spielt. Was glaubst du?
Also ich glaube auch rein von der Sympathie her, ja, würde ich auf jeden Fall, glaube ich, auch am liebsten Stuttgart unten sehen, weil Hoffenheim und Augsburg gehen ja rechnerisch nicht mehr. Aber ich schaue gerade mal, Augsburg könnte schon noch in die
Relegation tatsächlich
kommen. Ja,
ja, wenn Stuttgart und Bochum gewinnen und Augsburg morgen verliert, wäre es schon möglich. Augsburg, die in Gladbach spielen, boah. Also wenn ich mir ein Spiel aussuchen müsste, das ich auf keinen Fall gucken will.
Ja, Augsburg gegen
Augsburg.
Oh Mann, das ist echt, das ist wirklich ein wildes Spiel, ja. Weil für Gladbach geht es ja im Grunde auch um nichts mehr. Über die müssen wir auch gleich nochmal ganz kurz reden.
Ja.
Aber jetzt nochmal so zur Frage. Also ja, ich finde es ganz schwierig. Also für Leipzig geht es ja um nichts mehr. Also ich bin mir nicht sicher. Hältst du es für möglich, dass Schalke das Spiel da gewinnt?
Also ich glaube, dass es möglich ist, aber Terodde ist gelb gesperrt, Moritz Jens ist gelb gesperrt und Leipzig hat auch halt jetzt relativ wenig Druck. Das ist ja so eine relativ verzwickte Situation, dass man, ne, wenn Leipzig so einen Anspruch hätte zu gewinnen, weil es für die noch um was geht, wäre es so ein bisschen berechenbarer, aber die können jetzt einfach aufspielen, wie sie Bock haben. Marco Rose kann da jetzt auch einfach mal was ausprobieren, ein paar Leute aufstellen, die wenig gespielt haben. So ein bisschen eine Wundertüte, die da morgen auf den Platz gestellt wird. Oder er sagt halt einfach serious, okay, wir versuchen es jetzt quasi so wie gegen Frankfurt zu spielen, Vollgas zu geben, aber Schalke hat schon die Möglichkeit, in Leipzig zu gewinnen irgendwo, aber die Quote dürfte relativ hoch sein.
Ja, es ist, ich finde es interessant, weil Schalke letztes Wochenende zum Beispiel meiner Meinung nach sehr krass gefightet hat. Das wurde auf jeden Fall auch überall honoriert gegen Frankfurt. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob sie es schaffen. Also, ich würde mir wünschen, dass die drin bleiben. Ja, ich glaube, die Chance ist tatsächlich gar nicht so schlecht, weil dass sie vielleicht zumindest einen Punkt holen und damit alleine dürften sie vielleicht schon durch sein, wenn Bochum dann verliert in Leverkusen. Was ich schon vielleicht eher für wahrscheinlich halte. Aber auch das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wer es macht. Mhm. Und ich möchte nicht in deine Haut stecken, auf jeden Fall. Es ist schon, ja, wird schon sehr spannend.
Danke, das ist schön zu hören.
Nein, also nicht in deine Haut stecken als Schalke-Fan.
Komplett.
Was schätzt du, wie würde sich das auswirken auf Verein und Mannschaft? Sollten die jetzt wieder, sollten die den Klassenerhalt nicht schaffen?
Boah, ey, also wenn man sich jetzt mal die Startelf anguckt oder wer da jetzt Leistungsträger auch in den letzten Wochen war, wo sie ja so eine steigende Formkurve gehabt haben unter Thomas Reis, Rodrigo Salazar, ein Kral, ein Jens, Kraus, auch Bülter, Vandenberg, es sind halt so viele Leihspieler.
Bülter ist aber wieder fit, oder?
Bülter ist wieder fit. Ja.
Oder der war gesperrt, glaube ich.
Er war gelb gesperrt, genau, gegen Frankfurt. Das ist so mein Hoffnungsschimmer auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Viele Spieler, die sich natürlich empfehlen können. Ich habe da jetzt die ganze Zeit schon im Hinterkopf, dass da so Mannschaften wie Augsburg, wie Gladbach so richtig am Geiern sind, was dann Spieler wie Jens etc. betrifft. Kral, der ja vielleicht zu Union geht, dass da viele Mannschaften schauen, wer gut spielt, dass die Spieler auch Bock haben, sich zu empfehlen. Gladbach auch, weil sie halt so Itakura verpflichtet haben, nachdem der in der zweiten Liga so gut gespielt hat.
Ja.
Was passieren könnte, ne, der Spieler-Etat wird, ich habe glaube ich heute gelesen, von 40 auf 20 Millionen reduziert. Ne, also Gehälter, die gezahlt werden, gehen ordentlich nach unten. Aber ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass sich einige Spieler für den Verein entscheiden, weil es halt einfach der FC Schalke 04 ist, weil es ein geiler Verein mit Tradition ist, weil es auch in der zweiten Liga unfassbare Stimmung geben wird. Es geht mir da jetzt um so Spieler wie Finn Dahmen von Mainz, der ja den Verein wechseln wird. Auch vielleicht ein Schulinov, der bei Burnley aussortiert wurde und wechseln darf.
Wollte ich gerade sagen. Ein Namensgeber, ich glaube, unserer ersten oder zweiten Folge.
Darko Schulinov.
Ja, ich glaube, von dem habe ich irgendwas gelesen, dass er sich wünschen würde, dass es so eine Reunion gibt mit seinem Kumpel Salazar. Ja, das wäre auf jeden Fall für Schalke. Der war ja schon letztes Jahr beim Aufstieg einer der Leistungsträger, unvergessene, wie er da im Spiel gegen Sandhausen diese Werbebande da in den Block reinfeuert.
Ich weiß nicht, wie oft wir schon im Podcast darüber gesprochen haben, aber dann noch das Gesicht von Dennis Diekmeyer, es geht so in die Historie vom FC Schalke 04 rein, wirklich der, ja, diese Mentalität, die da auf dem Platz war, unfassbar. Bei Schalke halt, wenn sie absteigen, ich glaube, dass halt viele Spieler keinen Bock haben auf die zweite Liga, auch so ein Yoshida wird auf jeden Fall gehen, dann ja, und mal schauen, falls sie halt die Klasse halten könnten, was dann ist. So, Moritz Jens hat gesagt, dass er den Verein nice findet. Auch ein Tom Kraus, der sich eigentlich wohlfühlt in Vandenberg, der vor 1-2 Wochen gesagt hat, dass er sich vorstellen könnte zu bleiben. Aber Grundvoraussetzung Nummer 1 ist ja Liga 1 und darum geht es halt leider morgen.
Mhm. Ja. Ja, es wird, es bleibt spannend. Ich habe mal was mitgebracht, und zwar gab es letzte Woche ein Interview. Ich weiß nicht genau wo, ich habe nur so Kacheln von Sky, glaube ich, gesehen oder von Sportbild. Und zwar ist es ein Interview mit Volker Struth. Sagt dir das was?
Nee.
Wir hatten den, glaube ich, sogar schon mal im Podcast, weil er ist Berater und er hat es gibt eine Folge mit ihm und Ricardo Basile, wo er Jogi Löw anruft.
Okay. Nee, klingelt bei mir nichts.
Ja, das ist, naja, du kannst dir ja vorstellen, dass es ein enorm angenehmer Anruf gewesen ist. So dieselbe Schiene wie Lehmann bei Merkel.
Oh Gott, ja.
Und zwar ist dieser Volker Struth unter anderem auch der Berater von Julian Nagelsmann und hat letzte Woche in einem Interview ein paar Details zur Trainerentlassung seitens der Bayern berichtet.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Ich lese dir einmal kurz die Kachel vor.
Sehr gerne.
Es beginnt wörtliche Rede. Ich war in einem Kölner Restaurant mit Carsten Maschmeyer und habe an diesem Abend auch den Schauspieler Jan-Josef Liefers kennengelernt. Wir haben gerade ein Fläschchen Rotwein getrunken, als ich einen Anruf eines Journalisten erhielt, der mir sagte, das ging aber jetzt schnell mit Julian. Ich antwortete, was meinst du? Und er sagte, wie, das weißt du noch nicht? Der Julian ist raus und der Tuchel neuer Trainer, berichtete der Berater. Das jetzt mal als Aussage von Volker Struth, wie er mitbekommen haben will, dass Nagelsmann nicht mehr Trainer ist, der Bayern. Also ich, wie gesagt, ich kann es mir schon vorstellen, dass es so oder zumindest so ähnlich abgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob da vielleicht ein paar Details weggelassen worden sind, aber ja, was macht diese kleine Schilderung mit dir? Oh,
ich habe gerade so das Gefühl gehabt, dass sich meine Fußnägel sich so hochrollen wollen. Ganz unangenehm, wenn man sich mal dieses Szenario vorstellt, wie die drei da gemeinsam am Tisch sitzen. Somit stell dir mal vor, mit Carsten Maschmeyer und Jan-Josef Liefers an einem Tisch.
Da wird darüber reden, was laut wichtig, gelacht. Ne? Oh Gott.
Was da wichtig ist im Leben. Oh Gott, also.
Ja,
zwei, alte Männer, die, oh Gott, das ist so unangenehm, wenn man sich das einfach vorstellt. Ja.
Und wenn dieser Volker Struth sagt, wir haben gerade ein Fläschchen Wein getrunken, bei dem einen Fläschchen ist es geblieben, ne? Ja,
aber sowas von, oh Gott. Und da gab es nicht vorher 5 Gänge und, oh Gott, wie viel Geld da gibt.
Ja.
Der Inbegriff des Kapitalismus, richtig ekelhaft.
Definitiv, ja, das hat auf jeden Fall natürlich nochmal Geschmäckle, was da jetzt so rauskommt, aber das sind natürlich so diese, muss ich schon sagen, so diese Hintergrundgeschichten, die jetzt dann doch immer wieder mehr so ans Licht kommen, sage ich mal. Auch so was Thema Transfers und so oder auch teilweise so subjektive Meinungen, so das sind so die Sachen, ne, das hält mich dann doch, sage ich mal, innerlich viel mehr auf Trab, als wenn ich irgendwie, wie du sagst, mir Augsburg gegen Gladbach anschauen muss.
Ja, aber auch wo du dir denkst, welche Leute mittlerweile da involviert sind im Fußball und mit welchen Leuten sich diese Personen dann umgeben, was uns vielleicht zum Punkt bringen könnte. Letzter Spieltag Bayern gegen Leipzig beim FC Bayern und die Edelfans, die zu Gast waren. Also das ist auch so, ne, ich habe es mir, glaube ich, auf The Zone die Highlights dann angeguckt im Nachhinein. wo ja so eine ausführliche Berichterstattung war und am Anfang erstmal die ganzen Edelfans gezeigt wurden, wo man sich dann anguckt, wie die auch gekleidet sind, die Leute, und auf was die Wert legen. Das ist so, Alter, das ist so eine andere Welt, die in der ich einfach niemals leben möchte.
Wer wurde da gezeigt? Weil dazu habe ich auch noch einen kleinen Beitrag.
Ja, jetzt um ein paar Namen zu nennen, so ein Ribéry, ein Robben, die mir im Kopf geblieben sind. Ja, wer fällt dir jetzt noch ein?
Es gab letzten Spieltag ein Video, wo ich mal sagen möchte, dass es viral ging. Und zwar ist es eine Insta-Story von Heidi Klum gewesen. Hast du es schon gesehen?
Nee.
Okay, also diese Story ist quasi ein Recap ihres Tages, wie sie mit ihrem Freund Tom Kaulitz und noch, glaube ich, ein paar anderen Personen quasi bei Bayern in der Loge ist und sich das Spiel anschaut. Und ja, also ich muss schon sagen, der Mitschnitt schon sehr witzig, weil man muss schon sagen, die gehen einfach so ins Stadion, haben natürlich, also der Tom Kaulitz hat auch ein Bayern-Trikot an.
Oh Gott.
Aber sind natürlich jetzt, also die hatten schon Fun dabei, haben sich auf jeden Fall auch richtig besoffen, würde ich sagen.
Ja, also bei den Kaulitz-Brüdern ist das auf jeden Fall, die haben ja so einen Podcast, da habe ich mal reingehört, wo sie immer ordentlich saufen, ist auf jeden Fall sehr bekannt. Und dass die Heidi da Bock hat mitzumachen, kann ich mir ja schlecht vorstellen.
Also das Video ist auf jeden Fall, ja, das können wir mal verlinken später. Und gern. Es gibt so ein Bild, das habe ich irgendwie die ganze Zeit im Kopf. Sie benutzt während dieser Story so einen Filter, so einen Videofilter, wo ihr Gesicht so verzerrt ist. Und dieses Bild wurde halt so, wurde ziemlich viel rausgeklippt und dann bei Twitter so vervielfältigt im Sinne von, so sehen eure Fans aus, FC Bayern und so. Und also es ist hilarious. Ja, musst du dir später mal anschauen.
Okay, habe ich echt gar nicht gesehen. Wäre auf jeden Fall...
Ja, ist schon witzig. Und lustigerweise tatsächlich ein Freund von mir, von dem ich mitbekommen habe, vielleicht hört er jetzt gerade eh zu, weil ich weiß ja, er hört auch häufiger mal rein, der, glaube ich, einen Abend vorher noch tatsächlich Kontakt hatte mit, mit Tom Kaulitz. So, nee. Sofern ich da richtig informiert bin. Ja, nach einem Konzert.
Krass. Jetzt stellst du dir mal vor, die Kaulitz-Brüder kommen ja aus Magdeburg, auch ein Verein, der ordentlich abgeht in der zweiten Liga, die unfassbare Auswärtsfans haben, aber dass die Belletage heutzutage lieber in München chillt und dann beim FC Bayern in der Loge das Topspiel verfolgt, um ja, zu sehen und vor allem gesehen zu werden, ist natürlich wichtiger, als dann irgendwie einen geilen Fight sich von Magdeburg zu geben.
So ist das halt, ne?
Ah, ja, ja.
Ich habe ja gerade schon angesprochen, diese Meldung rund um Fußball. Da muss ich dich jetzt nochmal mitnehmen. Und zwar gab es diese Woche eine Aussage, die dann doch gar nicht so viral gegangen ist, wie ich das mir eigentlich vorgestellt hatte, weil ich glaube, es waren einfach zu viele andere Meldungen irgendwie da. Und jetzt würde ich dir eigentlich am liebsten mal ganz kurz vorlesen, was da gesagt worden ist. Und zwar ging es nämlich um eine Aussage in, ich glaube, es war gar keine PK, sondern es war einfach so ein Podcast-Talk oder so, in dem Steffen Baumgart gefragt worden ist, wie es denn aussieht, ob ein Akteur aus den eigenen Reihen in Frage kommen würde für die im nächsten Jahr anstehende Europameisterschaft.
Okay.
Und wen hat der gute Steffen Baumgart da empfohlen?
Kein Jonas Hector, nee.
Naja, Jonas Hector hat sich jetzt ja verabschiedet, sehr emotional. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal kurz drüber reden. Nein, und zwar ist es so, er hat gesagt, wenn ich jetzt einen Namen nenne, halten mich alle für wahnsinnig. Aber wenn er so weitermacht, Davy Selke.
Ach, krass.
Wir haben nur zwei Mittelstürmer, Füllkrug und Selke. Ich bin gespannt, ob komplett an ihm vorbeigeschaut wird, wenn er gesund bleibt und wenn das weiter so klappt, wie jetzt gerade angedeutet, ich würde es ihm zutrauen.
Krass.
Ja, so schnell kann es gehen, ne? Vom Meme bei der Hertha und bei Werder auch ein Stück weit. Jetzt wieder zum Kandidaten für die Nationalmannschaft. Es ist wirklich hilarious, aber ich meine, wenn man sieht, dass mittlerweile auch ein Joshua Wagnermann einfach mal nominiert wird,
Ja, okay, krass. Ja.
ich würde auf jeden Fall auch noch nicht davon ausgehen, dass er nicht mehr international spielt. Also,
Ja, ich meine, wenn du dir die aktuelle Form anguckst, ich habe mal gerade geguckt, 4 Tore in den letzten 5 Spielen, darunter der Doppelpack gegen Leverkusen. Ne? Also spricht schon für ihn, wenn man jetzt mal rein auf die Statistik guckt, aber so rein spielerisch. Ne, natürlich eine Kante für vorne, für den letzten Kontakt, der das Ding abschließen muss. Aber auch da war er jetzt wirklich bei der Hertha die Saison nicht gut.
Ja, ich finde, also man muss einfach mal ganz klar sagen, so Selke ist halt, ist kein schlechter Spieler, so der hat auch früher halt schon, also ich meine auch so in seiner Anfangszeit bei Werder war der echt eine Zeit lang wirklich überragend, so und das kommt nicht irgendwo her, dass er, weiß ich nicht, auch mal ja internationales Format gehabt hat, aber so wie er sich halt selber darstellt beim, also bei den Spielen und ja, auch in gewisser Weise bei, ich schaue nämlich gerade hier, er hat ja sogar, nee, er hat für Olympia gespielt schon, weil ich habe hier gerade gesehen, er wurde schon für Deutschland nominiert. Also ich meine, er hat auf jeden Fall internationales Format und ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er daran nochmal anknüpft. Und wie man halt bei so Nominierung von Wagnermann zum Beispiel jetzt mitbekommt, also sowieso bei den meisten Nominierungen, die Flick jetzt getätigt hat bei der letzten beim letzten Durchlauf, da kann man schon dran sehen, wie wichtig die momentane Form einfach geworden ist für eine Nominierung, ne?
Ja,
Also
ey, komplett. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich die letzten Spiele von Deutschland überhaupt nicht verfolgt habe.
ja,
Oder
ich auch
das auch
nicht, ich auch nicht.
jetzt irrelevant ist, vor allem nach der WM in Katar und sonst auch so Länderspiele. Ja, ist natürlich spannend zu sehen, wer nominiert wird, so aufgrund der aktuellen Form in der Bundesliga. Bei Selke fehlt es jetzt vor allem nicht an der Einstellung, dem Selbstbewusstsein und dem Kampfgeist, der da ist. Ja, aber ganz ehrlich, so für Niklas Füllkrug ist viel besser. Ja.
Ja, auch, aber auch Füllkrug, weißt du? Also man muss auch zu Füllkrug zum Beispiel sagen, also intern bei Bremen war Füllkrug vor 2, 3 Jahren auch schon von vielen Fans, würde ich sagen, abgesägt, weil viele so gedacht haben, der kommt rein körperlich einfach nicht mehr zurück. So. Also
Von Verletzung her, oder?
ja, der hatte ja Knorpelschaden, ich glaube jetzt schon 2 Kreuzbandrisse oder 3 Kreuzbandrisse. Dann hat er diese eine Saison, wo ständige Wadenprobleme da waren und er eigentlich einfach nicht fit geworden ist. Und dann war es ja auch so, in der Zweitligasaison, da hat er selber, also ich meine, es gibt ja diese Doku über diese Zweitligasaison und da sagt er sogar in einer Szene irgendwie sogar so, ja, wenn jemand interessiert ist, so ruft mich einfach an. Also der wollte eigentlich, also ich glaube schon auch, dass der gerne gewechselt wäre, wenn da Angebote gewesen wären, aber das hat sich halt einfach bei ihm niemand mehr getraut, so nach dem Motto. Einfach weil man nicht wusste, verpflichtet man da irgendwie, ja, jemanden, der sowieso, weiß ich nicht, nochmal 15 Spiele macht und dann eh wieder ein halbes Jahr verletzt ist. Und dass der jetzt nochmal so durchstartet, das ist schon, ja, also mich hat es schon ziemlich überrascht und gleichzeitig zeigt aber auch, wie schnell sich halt so das wieder verändern kann, ne? Also vielleicht, wie schnell es sich auch verändern kann, wenn ein Spieler in einer Umgebung spielt, wo ihm der Rücken gedeckt wird und wo
Ja.
ja, wo er sich vielleicht auch so entfalten kann und ein Vertrauen spürt. Und ja, ich meine, wenn das bei Selke auch so ist, warum nicht? Also ich würde es definitiv. Ja, ich würde es schon auch irgendwie feiern. Ich find ihn, muss ich sagen, er hat eine gewisse Selbstüberhöhung und er hat auf jeden Fall so ein, ja, schon so ein Narzissmus, aber ich meine, wer im, so, sag mir einen Fußballer, der das nicht hat, so. Und er ist mir nicht gänzlich unsympathisch, das muss ich schon sagen, so. Also, ja.
Ja, vor allem auf der Fußballbühne, auf der sich kaum noch jemand traut, irgendwas zu sagen oder immer nur die gleichen Floskeln, Phrasen rausgehauen werden. Ja, bei Deutschland, keine Ahnung. Ich würde vielleicht so einen Berisha diese Saison noch vor ihm sehen bei Augsburg. Mhm. Aber dass er auch jetzt nochmal richtig abgeht. Es gibt ja so ein paar Spätzünder, bei denen es dann auch im, sagen wir mal, Ende 20, um die 30 dann nochmal abgeht. Ich finde jetzt so einen Michael Gregoritsch diese Saison bei Freiburg, der hat da auf jeden Fall das Vertrauen des Trainers. Dann so ein Robin Gosens ist mir gerade eingefallen, der bei Atalanta Bergamo dann so erst richtig abgegangen ist und dann auch international krass gut gespielt hat und jetzt zu Inter Mailand gewechselt ist, der ja auch ein extremer Spätzünder ist, der nie durch die Akademien gegangen ist, sondern erst spät entdeckt wurde. Ja, ich meine, das System passt eh relativ gut. Köln, viele Flanken da vorne, so ein, zwei Bullen drin stehen zu haben, die dann nur noch einnicken
mit Stefan Tickes.
Tickes, Alter, so wirklich perfekt. Nach Modest ist schon ein relativ okayer Ersatz, aber ja, Davy Selke für Deutschland, puff.
Ja, schauen wir mal, was Schimpansi Flick so sich zu einfallen lässt. Kennst du diese Memes mit so mit diesen, wenn so Manager so Transfers quasi so durchführen, so diese Memes mit Let him cook?
Nee.
So von wegen so, ja, lasst ihm nur Zeit, so er macht schon, er trifft schon die richtigen Entscheidungen, so let him cook. So, das, und das, ja, dasselbe würde ich, dasselbe Meme mit Hansi Flick bitte und mit der nächste, für die nächste Nominierung. Bin ich gespannt, wen er da so aus dem Hut zaubert.
Es ist schon auch immer spannend zu sehen, wer auch so, keine Ahnung, so ein Bella Kotschap oder der dann nominiert wurde, der eventuell auch in die Bundesliga zurückkommt. Southampton steigt ja ab. Keine Ahnung, ob der Championship spielen will. Frankfurt soll interessiert sein. Ja. Um in der Bundesliga aber zu bleiben, ja, Daniel Farke, er soll wahrscheinlich Gladbach verlassen und anscheinend gäbe es schon Gespräche zwischen Virkus und Seoane, der ja leider mit Leverkusen abgestürzt ist zum Beginn der Saison. Was sagst du?
Ja, ich glaube irgendwie mittlerweile auch nicht, dass der Farke noch eine Zukunft hat. Irgendwie hörte sich das alles schon so ein bisschen so danach an, als wenn er gehen wird. Ja, ist einfach unglücklich auch gelaufen jetzt in letzter Zeit irgendwie. Also ich fand auch so ein bisschen so seine Darstellung wirkte schon recht hilflos, muss man irgendwie sagen. Also hat sich schon immer so sehr dasselbe erzählt, obwohl ich ihn eigentlich ganz cool fand, muss ich auch sagen, auf eine Weise. Ich finde, der hat irgendwie was, weiß nicht, ist irgendwie
so eine besonnene Art auch. Also so ein ruhiger Typ, der trotzdem hat eine, ist ja schon auch eine Kiste rein körperlich, was gar nicht so eine sehr sanfte Stimme, was jetzt gar nicht so gut zusammenpasst. Aber auch jemand, der sich gut ausdrücken kann, der lange in England Trainer war, finde ihn schon sehr sympathisch, als er vorgestellt wurde in Gladbach.
Ja, absolut. Ich finde ihn auf jeden Fall auch, ist ein sympathischer Typ und es wirkt aber irgendwie so, als wenn Gladbach irgendwie nicht, das nicht so ganz gut passt, wobei ich auch sagen muss, ich habe den Eindruck, dass es bei Gladbach sowieso ein bisschen hakt im Getriebe, seitdem Max Eberl da weg ist. Man hat irgendwie nie wieder so richtig anknüpfen können, auch hier, wer war jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wer war der Vorgänger von Farke, war es Adi Hütter?
Aber Rose hat ja früher trainiert, dann hat Hütter übernommen, nachdem Rose zu Dortmund gewechselt ist. Ja, boah, keine Ahnung. Ja, Gladbach. Ich meine, es ist im Endeffekt, kann man es jetzt schon sagen, es ist ein Absturz mit Ansage. Es war jetzt nicht nur seitdem Max Eberl weg ist, sondern es war auch schon unter ihm kritisch, weil halt Leistungsträger den Verein verlassen werden, auch nach dieser Saison. Ne? Thüram weg, der Stindl zu Karlsruhe. Und auch Ben Sebaini, der den Verein verlassen wird. Man hat jetzt Julian Weigel für relativ wenig Geld verpflichten können, der auch bleibt.
Guter Transfer, finde ich.
Ja, aber auch so ein Jonas Hofmann, der, wo jetzt die Kurve mit den Jahren runtergehen wird bei ihm. Okay, das ist jetzt erst 30, aber von einer Mannschaft, die unter Favre damals vom Abstiegskandidaten dann Richtung Champions League ging, ja, kann man jetzt schon sagen, die werden nächste Saison so krass zu kämpfen haben. Die müssen jetzt versuchen, Kone für gutes Geld zu verkaufen, um den einen oder anderen Transfer noch finanzieren zu können.
Mhm.
Aber das sieht für mich nicht gut aus.
Ich habe mir hier mal reingeschaut auf jeden Fall. Also vor Marco Rose, der 2019 angefangen hat, war tatsächlich noch Hacking da. Hatte ich auch gar nicht mehr drauf.
Ja, krass.
Hacking ja auch ganz, also da könnte man jetzt auch nochmal drüber reden, aber ich glaube, die Zeit haben wir nicht, was da gerade in Nürnberg unter seiner Regie abläuft.
Mhm.
Da lese ich auf jeden Fall auch regelmäßig, Wutausbrüche der Fans. Das, naja. Mhm. Aber genau, Marco Rose, 88 Spiele im Amt gewesen. Ich glaube, 2 Spielzeiten knapp mit ihm. Punkteschnitt von 1,61, dann 21 bis 22 Adi Hütter.
Mhm.
Damals hat man ja für Hütter, glaube ich, auch eine Ablöse gezahlt an Frankfurt. Das war doch so diese...
Gar nicht so wenig, irgendwie auch schon so 5 oder 6 Millionen,
ja,
habe ich in Erinnerung.
Ja. Und das war doch auch so, dass Adi Hütter dann damals meinte, irgendwie er will noch mal so ein bisschen so einen Karriereaufstieg machen. Und
ist dann von Frankfurt nach Gladbach, ne? So geil.
Ja, und dann in Gladbach einen Punkteschnitt von 1,38 gehabt.
Mhm.
Und diese Saison mit Farke sogar nur einen Punkteschnitt von 1,23. Also... Mhm. Ja, der Trend geht auf jeden Fall bergab und ja, es ist ja auch so ein bisschen so diese Plan, oder was heißt diese Planstelle, aber der Wirkus, der jetzt gerade der Sportdirektor ist in Gladbach, meine ich, war eigentlich nur so ein bisschen geholt worden als Übergangslösung für...
Na, der kommt ja aus dem Verein, der ist ja,
ja
schon
genau.
Ewig dort und genau, man hatte dann versucht, eine interne Lösung zu finden und
Ja. Jemanden
von auswärts zu holen, aber pff.
Ja, ah, spannend. Also,
ist natürlich auch aus unserer Sicht voll schwer einzuschätzen, was jetzt wirklich mit ihm als Person zu tun hat oder was auch die Bedingungen bei Gladbach sind, weil die ja seit Corona irgendwie extreme Geldprobleme haben, keine Spieler mehr halten können, weil sie auch keine Gehälter mehr zahlen können.
Mhm.
Dann qualifizierst du dich jetzt nicht für einen internationalen Wettbewerb.
Mhm. Ja. Ablösesumme 2021. Von Hütter von Frankfurt nach Gladbach 7,5 Millionen.
Tschüss.
Schon wild, ja. Ja, bin ich sehr gespannt, was draus wird. Also ich finde auf jeden Fall, wenn man jetzt vielleicht mal so ein bisschen vielleicht auch so die letzten Jahre in der Bundesliga auch mal so Revue passieren lässt, finde ich Gladbach schon als einen enormen Verlierer eigentlich.
Komplett. Klar.
Darstellen. Also ich finde, Gladbach hat so ein bisschen den Platz getauscht mit so, ja, vielleicht mit Union, ja, oder Freiburg auch, ja.
Mhm. Boah, voll schwierig, was da passieren wird. Sie müssen Spieler verkaufen, um Spieler zu halten oder neue zu kaufen. Jetzt wirklich der Weigel-Transfer ist so immens wichtig und die haben echt so wenig Geld für den jetzt bezahlt. Ich meine, ja, 7 Millionen nur für Weigel, wenn du dir das mal vorstellst.
Mhm.
Vielleicht auch, ja. Benfica, ein angenehmer Transferpartner in der Hinsicht.
Ja. Ja, und jetzt ist es ja, glaube ich, so, dass Markus Thüram, sehe ich hier, wechselt ablösefrei. Also sie kriegen nicht mehr eine Ablöse für ihn jetzt.
Genau bei Benze Baini, das Gleiche. Ja,
ja, also und dann zum Beispiel so ein Spieler wie Plea, der der eine Zeit lang überperformt hat, wirklich. Mittlerweile nur noch 10 Millionen wert, auch schon 30 Jahre alt. Lars Stindl geht ablösefrei nach Karlsruhe. Also es ist, Gladbach ist es schon, ja, schwierig. Ja.
Ja, auch wirklich bittere Sachen. Jetzt Jordan Bayer, den man ja vor der Saison irgendwie kaum kannte, der jetzt mit Burnley unter Vincent Kompany aufsteigt und auch fest verpflichtet wird von denen, der anscheinend saugut spielen soll, Stamm-Innenverteidiger, nächste Saison Premier League, dann halt Embolo, den sie abgegeben haben vor der Saison, Jan Sommer, der weg ist, Matthias Ginter, ne, das sind schon innerhalb der letzten Jahre krasse Abgänge,
die
zu verzeichnen hatten. Ja, dann so Dennis Zakaria zu Juventus damals, wenn ich mal gerade durchgucke, schon saugute Spieler.
Mhm. Ja, Gladbach. Man wird sehen, wie sie sich neu aufstellen werden. Aktuell sieht es auf jeden Fall so aus, dass Daniel Farke dort nicht weitermacht, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Ich habe noch einen interessanten Transfer mitgebracht, wo es auch wieder so ein bisschen darum geht, so die wilden Geschichten, die dann der Fußball doch irgendwie schreibt. Und zwar hast du mitbekommen, wer, ich glaube, er war als im Gespräch als Sportdirektor, jetzt ist er aber nur als Transferberater zum FC Liverpool gewechselt.
Nee.
Hast du nicht mitbekommen?
Nee.
Und zwar ein Name, den man vielleicht nicht unbedingt mit dem FC Liverpool in Verbindung bringen würde. Er war bis vor kurzem noch tätig in der Bundesliga und zwar als Sportdirektor beim VfL Wolfsburg.
Ach, hör auf, Schmadtke geht wirklich zu Liverpool.
Ja. Das kannst du dir auch nicht ausdenken, ne? Jörg Schmadtke. Es gibt sogar schon so ein Video von Sky Großbritannien, wo man so sieht, wie er da aufs Vereinsgelände geht. Ja, also der Transfer, um das jetzt mal zu erklären, soll, wenn ich richtig informiert bin, zustande gekommen sein, weil Jürgen Klopp und er sich irgendwie kennen. Mhm. Ja. Auf jeden Fall sehr interessant, finde ich.
Ja. Ja, sehr kontroverse Person auch, ne? Hannover ist er gewesen, Köln und dann Wolfsburg am Ende. Er hatte immer Trainer, mit denen er sich gar nicht verstanden hat.
Außer mit Hacking, ne? Mit Hacking eine Zeit lang ging es immer echt gut. Und war er nicht auch mit Stöger zusammen bei Köln damals?
Okay, das kann gut sein.
Ich meine ja, und ich glaube, da die beiden haben sich auch sehr, sehr gut verstanden, auf jeden Fall.
Ja, so ein Alles-oder-nix-Prinzip gefühlt, dass
ja.
er so gewisse Leute abgesägt hat, weil er mit denen gar nicht klarkam, wo wir hier beim Thema Narzissmus bei Davy Selke waren, auch Jörg Schmadtke so, glaube ich, jemand, der ganz, ganz wenig kompromissbereit ist und so.
Ja, der ist auf jeden Fall, ich habe immer nur diese Bilder vor Augen, wie er so oben auf so einer Tribüne hockt, irgendwie in so einem Sessel, meistens noch so eine Cap, so ziemlich ins Gesicht gezogen und dann immer am Rauchen. Das war auf jeden Fall auch immer bei ihm so ein, ja, so ein Ding, ja.
Okay, krass, Schmadtke, Alter, als Transferberater zu Liverpool. Heieiei, ist für ihn auf jeden Fall jetzt mit 59 nochmal, das heißt ein großer Karriereschritt, aber ja, aus Deutschland raus nach England und dann zu Liverpool.
Bin ich mal gespannt, wen er da bei Liverpool so an Land zieht, ne? Also,
ja, McAllister zum Beispiel von Brighton, vielleicht kurz zu erwähnen, Brighton and Hove Albion, die sich diese Saison, für die Europa League schon qualifiziert haben, einen Spieltag vor Schluss. Pascal Groß, Alter, richtig geil.
Ja.
Hat, glaube ich, diese Saison 7 Tore, 9 Vorlagen oder umgekehrt.
Und ich weiß
Dennis
nicht, ob
Undav.
Genau, und Dennis Undav. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über ihn geredet hatten, aber ja, auf jeden Fall auch ein interessanter Spieler. Lange, glaube ich, in Belgien, oder jetzt eine, nicht lange, aber eine Saison
bei dieser Union Saint-Gillois oder Gauloise oder wie auch immer der Verein heißt. Ja,
ja, ganz witzig, der ist damals vom SV Meppen dahin gewechselt, hat dann direkt die ganze belgische Liga irgendwie da zerbombt und jetzt für 7 Millionen nach Brighton und auch bei Brighton, ja, hat er jetzt auf jeden Fall, ich glaube, er hat in einem Spiel gegen Chelsea? Arsenal bei einem Sieg. Jetzt hat er ein Tor gemacht. Ja.
Krass, er wurde jetzt auch am Wochenende beim Heimspiel gegen Manchester City eingewechselt. Einfach mal. Musst du dir mal geben in der 75. Minute für einen gewissen Danny Welbeck.
Alter. Ach, geil, ja. Ja, er hat auf jeden Fall, er ist schon eine witzige Karriere. Der ist nämlich ein Spieler, der aus Bremen kommt tatsächlich. Oder aus dem Bremer Umland. Da habe ich mal gelesen, er war früher auch bei Werder im Probetraining und wurde damals abgelehnt, weil er zu klein gewesen ist. Also,
krass.
Ja. So, kurz vor Ende des Podcasts muss ich nochmal eine Story raushauen. Oder was heißt eine Story raushauen? Es ist eigentlich eher ein Video, das ich gesehen habe. Und zwar, eigentlich kann ich es dir nur kurz erzählen und ich schicke dir das Video später mal, aber es ist auf jeden Fall schon ganz, ganz interessant. Und zwar ist ein Video aufgetaucht von einem Spieler in der Nürnberger Fußballzone, nicht Fußballzone, sondern Fußgängerzone, und zwar nachts, wie er Leute in einer Bar so, ich glaube, er fragt die sozusagen nach dem Weg nach Hause und der ist auf jeden Fall sehr alkoholisiert. So sieht es jedenfalls aus. Und trägt das Vereinstrikot. Auch interessant. Und zwar Vereinstrikot dann halt quasi falsch rum, also Rückennummer nach vorne. Und ist ein Spieler von Hansa Rostock tatsächlich.
Eieiei, okay.
Sagt dir der Name Rick van Drongelen noch was?
Ja, Alter, HSV-Legende.
Ja.
Und er hat ein eigenes Trikot an, das er umgedreht hat, dass die Leute, wenn sie ihn von vorne sehen, direkt erkennen, dass er auch Spieler von... Oh Gott,
ich schicke dir das Video. Ich schicke dir das Video gleich mal zu. Mir ist dazu nur eingefallen, dass es früher bei uns immer die Regelung gab, so im Vereinstrikot keine Zigaretten und kein Alkohol. Aber ja, hat bei ihm nicht ganz so gut hingehauen, wie du nachher sehen wirst. Ja.
Ist auch schlimm, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und sich keinen Fauxpas erlauben kann. Ich erinnere mich da, was letzte Sommerpause Jack Grealish in Las Vegas oder so, wo er völlig besoffen da irgendwie rumfällt und ja.
Oh, geil, das. Ja, hast du noch was? Ach so, genau, stimmt. Ich glaube, über eine Sache wollten wir noch reden, und zwar über den Aufstieg des SV Elversberg.
Nö, würde ich eigentlich nicht mehr reden. Ist mir relativ wumpe. Der FC Saarbrücken spielt am Wochenende noch um den dritten bzw. vierten Platz, weil ja Freiburg 2 oben ist, da geht es noch um die Relegation, aber ja, keine Ahnung, Elversberg, ich meine, Volte Made ist ein Bundesliga-Classic. Ich meine, Elversberg wird jetzt aufsteigen in die zweite Liga. Keine Ahnung, ob das irgendwas ansatzweise werden wird. Die waren jetzt relativ souverän in den ersten zwei Dritteln der Saison ungefähr, jetzt am Ende nochmal.
Ich dachte mir nur wegen der Nähe zu Saarbrücken, dass es irgendwie vielleicht ganz interessant wäre, aber ich weiß nicht, wie weit ist es entfernt voneinander?
Du kannst direkt mit dem Bus aus der Innenstadt nach Elversberg fahren, also keine Ahnung, 20 Minuten direkt ums Eck. Wenn man Zweitliga-Fußball gucken will, in Saarbrücken dann rüber zu fahren, ist natürlich cool, aber ja Elversberg... Keine positiven Gefühle dem Verein gegenüber.
Ja, tatsächlich kann ich das jetzt irgendwie mit einem Video, das ich gesehen habe, wo die Aufstiegsfeier, wo die Spieler den Aufstieg feiern, unter anderem ist auch Volte Made im Video zu sehen. Und sie hören laut die Onkels.
Ja.
Ja, weiß man auch Bescheid dann, ne?
Spricht für sich.
Ja, würde ich auch sagen. Gut.
Schön, Lenny.
Ich glaube, pickepackevolle Sendung trifft es ganz gut.
Ja, komplett. Und es stützt auf jeden Fall die Spannung, die in mir vorgeht. Morgen 34. Spieltag, oh mein Gott.
Ja, ich drücke die Daumen, ne? Das weißt du. Also ich hoffe auf jeden Fall, Schalke bleibt drin, ganz klar.
Wir reden wahrscheinlich nächste Woche nochmal, schauen wir mal.
Wir resümieren auf jeden Fall nochmal den letzten Spieltag, ne?
Ja, und die Konsequenzen, die daraus resultieren. Schauen wir mal. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Lenny. Dir noch ein schönes Wochenende und Bussi nach Hamburg.
Das Bussi retourniere ich doch direkt nach Wien. Ich wünsche dir viel Spaß und auch viel Erfolg auf der Pferderennbahn.
Dankeschön. Aber da erzähle ich vielleicht einfach nächste Woche oder beim nächsten Podcast ein bisschen drüber.
Wunderbar.
Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.